Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Guten Morgen, ich grüße euch ganz herzlich hier im Saal der FEG Wetzlar. Ich grüße dich ganz herzlich im Stream live oder vielleicht schaust du es nachträglich. Grüß dich ganz herzlich, wenn du uns nicht siehst, sondern hörst in unserem Podcast, also auf welche Art und Weise du auch immer Gottesdienst mit uns feierst. Toll, dass du da bist. Herzlich willkommen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das habt ihr schon die ganze Zeit hier hinten an der Wand gesehen. Das habt ihr vielleicht schon gehört im Laufe dieses Jahres. Es ist die sogenannte Jahreslosung, der Bibelvers, der ausgelost worden ist über dieses Jahr 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Was löst das bei dir für Assoziationen aus? Was hast du empfunden, was hast du gedacht, als du das erste Mal so bewusst Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres vielleicht gehört hast oder jetzt zum ersten Mal hörst und siehst, du bist ein Gott, der mich sieht. Vielleicht bist du so ein bisschen kunstgeschichtlich unterwegs und denkst an dieses Dreieck mit dem Auge drin, was im Laufe der Jahrhunderte immer wieder benutzt wurde, um die Omnipräsenz, die Allgegenwart Gottes, das sehende Auge sozusagen darzustellen, in Kunstwerken, in Reliefs. Vielleicht bist du mehr so ein Kinofan und denkst, das Auge Saurons, das so durch die Lande Mordors schweift, ja, und man muss ihm irgendwie ausweichen. Vielleicht bist du auch biografisch ganz schmerzhaft getriggert und sagst, der Gott, der mich sieht, das war in meiner Kindheit eine Bedrohung, pass auf, kleine Hand, was du tust, Gott sieht alles. Also ich glaube, bei diesem Vers, bei diesem Thema, über das ich heute mit euch nachdenken möchte, du bist ein Gott, der mich sieht, kommt es sehr darauf an, was bedeutet dieses Sehen eigentlich. Und wenn man mal so die ganze Bedeutungsvielfalt aufschlagen will, dann guckt man in einen Thesaurus, das ist so eine Liste mit Synonymen, also mit ähnlichen Wortbedeutungen, und die lese ich jetzt nicht alle vor, aber ihr seht in der deutschen Sprache, wie viele Synonyme, und das, ich habe nur einen Teil hier auf die Folie gekriegt, wie viele Synonyme es eigentlich für das Wort Sehen gibt. Da gibt es so neutrale, auffassen, bemerken, beobachten. Dann gibt es auch negative, beschatten, auskundschaften, lokalisieren, durchschauen. Und jede dieser Worte, jedes dieser Verben hat eine ganz eigene Assoziation, die da so aufgeht. Bei mir zumindest. Ich empfinde da verschiedene Dinge, je nachdem, was dieses Sehen bedeutet. Also was bedeutet das denn, dass Gott uns sieht? Ich glaube, es bedeutet drei Dinge. Und das ist so meine These, mit der ich heute mit euch durch die Predigt gehen möchte. Wenn man sich ein bisschen ins hebräische Denken versucht reinzuversetzen und in die Zeit, in der dieser Vers entstanden ist, du bist ein Gott, der mich sieht, dann bedeutet dieses Sehen drei Dinge. Das erste ist, Gott sieht dich wirklich. Also nicht oberflächlich, so wie wir vielleicht heute sagen, ah, ich war heute im Gottesdienst, ich habe den Stefan gesehen, weil man sich mal so zugewunken hat auf 30 Meter Entfernung. Sondern ein tiefes Sehen, ein Erkennen, Körper, Seele, Geist, die Motive meines Herzens, all das sieht Gott. Gott sieht mich wirklich. Also wenn einer weiß, wie es in mir aussieht, dann ist er das. Danach komme ich, hoffentlich, dass ich auch ein bisschen mitkriege, was in mir passiert. Und danach kommen vielleicht andere. Aber Gott sieht mich wirklich. Und das Zweite ist, Gott sieht deine Wirklichkeit. Also nicht nur dich, sondern alles um dich herum. Deine Geschichte, deine Vergangenheit, deine Gegenwart, deine Zukunft. Deine Beziehungen, in denen du lebst, deine Herkunftsfamilie. Deine jetzige Familie, deine Träume, deine Schuld, deine Sehnsüchte, all das, was zu deinem Leben, zu deiner Wirklichkeit um dich herum gehört, das sieht Gott. Und Gott sieht das nicht aus einer wissenschaftlichen, kalten Distanz, der das so seziert und analysiert, sondern Gott geht mit dir auf Augenhöhe. Gott geht mit Menschen auf Augenhöhe. Wenn er sieht, dann ist das nicht nur Beobachtung, dann ist das immer auch Begegnung. Es ist nie eine Einbahnstraße. Gott will nicht nur erkennen, sondern Gott will auch gekannt sein, bei allen Grenzen, die das bei uns Menschen hat. Also drei Dinge. Gott sieht dich wirklich, Gott sieht deine Wirklichkeit, Gott geht mit dir auf Augenhöhe. Das ist der Kern, der hinter diesem Sehen Gottes steckt. Und vielleicht ist es für dich neu, dass Gott dich so sieht. Vielleicht musst du es wieder neu hören, dass Gott dich so sieht, neu glauben. Vielleicht ist es höchste Zeit, dass du es neu wahrnimmst und neu als Gewissheit für dich mitnimmst, in dieses neue Jahr 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht, wirklich in meiner Wirklichkeit auf Augenhöhe. Und ich möchte dir gerne im Rest dieser Predigt vor Augen malen, dass das keine theologische Theorie ist, sondern die Erfahrung unzähliger Menschen. Auch die einer Frau, die ich dir heute vorstellen möchte. Ihr Name ist Hagar. Hagar ist eine ägyptische Magd. Hagar bedeutet die Fremde. Und das war natürlich nicht ihr wirklicher Name. Also welche Eltern haben ein Baby und sagen, lass es uns die Fremde nennen? Sondern Hagar ist gelandet als ägyptische Magd in dem Clan unter dem Zelt von Abraham, genau, der aus dem Alten Testament. Und ich denke, wenn eine Person unter diesem Zelt die Fremde heißt, dann könnte es sein, dass sie vielleicht die erste oder die einzige Ausländerin in seiner Großfamilie war. Vielleicht ist sie sogar als Sklavin da reingekommen, das wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall ist sie nicht nur Arbeiterin und sie ist nicht nur Magd von Abrahams Frau Sarah, sondern sie ist auch Leihmutter. Also archaische Kultur, da gab es sowas wie Leihmutterschaft, da hatte sie auch keine Wahl. Viele von euch kennen den Background, viele von euch kennen diese Geschichte. Abraham war schon alt und er wartete darauf, dass Gott endlich das Versprechen wahrmachen würde, dass er einen Sohn, einen Nachkommen haben würde. Das war damals ein noch heißeres Thema, als es das heute bei uns immer noch ist, weil da die ganze Zukunft der Familie und die Versorgung und alles dran hing. Und seine Frau war auch alt und Abraham beginnt zu zweifeln. Die Uhr tickt. Was soll denn da noch werden? Was soll denn da noch kommen? Vielleicht müssen wir Gott ein bisschen nachhelfen. Und dann haben sie die Idee, du lass uns doch die Hagar als Leihmutter nehmen und dann kannst du mit der schlafen und dann kann sie dir doch den Nachkommen gebären, den Gott dir versprochen hat. Vielleicht kriegen wir das ja so hin. Und tatsächlich, er benutzt Hagar und sie wird auch schwanger. Und dann läuft es anders, als sie sich das gedacht haben. Denn die Sarah, die nicht schwanger geworden ist, die fühlt sich jetzt von der Hagar respektlos behandelt, von oben herunter. Auch das ist in der damaligen Kultur, kann man irgendwie verstehen, da wenn Nachkommen so einen Wert haben, wenn Kinder so auch den Wert einer Frau bestimmen wie damals, dass wenn du selber keine kriegen kannst und dann deine Magd kriegt stellvertretend für dich sozusagen ein Kind und behandelt dich dann so ein bisschen hochnäsig, ja, dass das mit dir was macht, das ist irgendwie verständlich. Auf jeden Fall, Sarah verlangt von Abraham, beende diese Demütigung, stell sie in den Senkel, mach ihr klar, wo ihr Platz ist. Und Abraham, der große Held des Glaubens, großer Mann, schwache Leistung, sagt, nö, ist doch deine Magd. Mach mit ihr, was du willst. Und dann stellt Sarah sie in den Senkel und das heißt wörtlich bei Luther, ja, und sie demütigte Hagar und Hagar erlebt es so heftig, dass sie flieht in die Wüste, zu Fuß, schwanger, ohne Versorgung, ohne Zukunft. Und sie flieht so grob in Richtung Ägypten, da wo ihre Familie vielleicht noch lebt, sie hat schon lange keinen Kontakt mehr. Und sie kommt bis zu einer Quelle, Brunnen hat Luther übersetzt, weiter kommt sie nicht. Und da an diesem Brunnen, an dieser Quelle, da findet sie der Engel des Herrn. Und das Alte Testament ist immer so ein bisschen geheimnisvoll. Was ist denn das genau, der Engel des Herrn? Also für Hagar ist klar, ich begegne hier Gott und er begegnet mir in Menschengestalt. Mehr wissen wir nicht. Also es ist wie ein Mensch, mit dem man reden kann, aber ihr ist hinterher klar, hey, ich habe eigentlich mit Gott geredet. Der Engel des Herrn. So, und was da passiert, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Wir finden das in Genesis, also erstes Buch Mose, Kapitel 16, diese Begegnung zwischen dem Engel des Herrn, zwischen Gott und der Hagar. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflohen. Fällt euch das auch immer auf im Alten Testament, wenn ihr das lest? Gott stellt solche Fragen und du denkst dir, hä, du bist doch Gott, warum weißt du das nicht? Adam, wo bist du im Paradies? Oder hier, ne? Der Engel weiß, wer sie ist, Sarahs Magd, und er fragt, wo gehst du hin und wo kommst du eigentlich her? Gott weiß schon, wer sie ist. Und ich glaube, Gott weiß auch, wo sie herkommt und wo sie hin möchte. Das ist Gottes Art, sozusagen einen heiligen Smalltalk zu beginnen. Gott sucht keine Information, die hat er längst. Gott sucht die Begegnung. Du kannst Gott sowieso nichts erklären, was er nicht eh schon wüsste. Aber Gott sucht die Begegnung mit dir. Also wir würden heute vielleicht sagen, komm Hagar, lass uns erst mal reden. Was ist eigentlich los? Erzähl mal. Gott sucht die Begegnung. Was ist eigentlich los? Komm, erzähl mal. Gott sieht dich wirklich. Er sieht deine Wirklichkeit und er geht auf Augenhöhe. Er geht auf Augenhöhe mit Hagar und sagt, komm, was ist eigentlich los? Erzähl mal. Und wenn Gott mit dir so reden will, sich dafür interessiert, was eigentlich los ist, dann solltest du das Angebot annehmen, denke ich. So wie Hagar. Und die einzig sinnvolle Reaktion ist Aufrichtigkeit. Und Hagar sagt das dem Engel auch und sagt, ich bin geflohen. Und vermutlich hat sie die ganze Geschichte erzählt und ihr ganzes Leid und ihre ganze Verzweiflung mit ausgeschüttet. Und dann sagt der Engel des Herrn zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Das finde ich ganz schön hart. Also dieser Magd, die da als Leihmutter benutzt wurde, die vielleicht als Sklavin unter dem Zeltdach Abrahams lebt, die Abraham benutzt hat, weil er Gott nachhelfen wollte, weil er Gott misstraut hat, zu der sagt Gott, jetzt gehst du wieder zurück. Ich glaube, es ist wichtig, hier sehr differenziert hinzuschauen. Gott erklärt das nicht für gut, was da gelaufen ist. Aber Gott gibt der Hagar eine Zukunftshoffnung, eine Zukunftsperspektive mit und sagt, pass auf, geh zurück, aber. Demütige dich unter ihre Hand, also werde wieder die Magd, die du bisher warst, aber ich will dich, deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Also, dass Gott dich sieht, heißt nicht, dass Gott dir erspart, wo du vielleicht durch musst. Dass Gott dich sieht, heißt nicht, dass Gott dir erspart, wo du vielleicht durch musst, auch in diesem Jahr 2023. Aber es heißt, dass du da nicht alleine durch musst, sondern dass er bei dir bleibt und dass er eine Zukunftshoffnung für dich hat. Und manchmal lernst du Gott überhaupt erst richtig kennen, wenn du mit ihm zusammen da durch musst. Ich habe an Psalm 23 gedacht und viele von euch haben den im Ohr. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er leitet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und das ist alles prima. Und dann kippt der Psalm und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Manchmal müssen wir durch finstere Täler durch. Und dann kommt, du bist bei mir, aber du bist bei mir. Da wird Gott auf einmal zum Du. Bisher war der Herr, der Hirte, der mich versorgt. Und im finsteren Tal wird er zum Du. Und so erlebt das die Hagar hier auch. In der Wüste, in diesem Moment, wird Gott zum Gott, der mich sieht. Da wird Gott zum Du. Und schenkt mir eine Hoffnung, eine Zukunft, eigene Nachkommen, eigene Versorgung, eine eigene Ehre, eine eigene Familie. Könnt ihr ahnen, was das bedeutet für so eine ägyptische, fremde, vielleicht versklavte Ausländerin, die da in dieser Familie von Abraham mitlebt und die über ganz wenig in ihrem Leben selbst bestimmen kann? Wisst ihr, was das bedeutet? Könnt ihr das nachfühlen? Aus Hagar, die Fremde, wird eine ganze eigene Familie werden. Das ist das, was Gott ihr mitgibt in diesem Moment. Und wie reagiert sie darauf? Sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich glaube, sie hat damals nicht gewusst, dass irgendwer das für 2023 als Jahreslosung setzen würde. Was für eine Geschichte hat dieser Satz? Du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar ist die erste Frau nach Eva in der Bibel, die Gott direkt anspricht. Also nach dem Paradies, nach dem Sündenfall ist Hagar, das ägyptische Mädel, die ägyptische Magd, die in der Wüste sitzt, verzweifelt ausgestoßen, die erste Frau, die Gott anspricht und die Gott einen Namen gibt, den noch niemand Gott gegeben hat, Elroi. Du bist der, der mich sieht. Also wenn wir uns anschauen, wie Abraham mit Gott so interagiert hat, wie die geredet haben, dann heißt es, Abraham rief den Namen des Herrn an zum Beispiel, das heißt, er betete, das ist die Umschreibung für Abraham hat gebetet. Oder er baute dem Herrn einen Altar, das ist der Ausdruck von Abraham hat Gott angebetet, als der er ist. Und Abraham hat Gott auch mit Namen genannt, Adonai Yahweh zum Beispiel, also mein Herr, das ist eine Respektsbekundung, da ist oben, ich bin unten. Und El Elyon, der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. So hat Abraham mit Gott geredet. Und jetzt kommt Hagar und sie ist die Erste, die Gott anders nennt. Und die sagt, Elroi, du bist ein Gott, der mir nahe kommt, der mich wahrnimmt. Du bist ein Gott, der ein Du wird. Das, was David nachher im Psalm 23 betet, Jahrhunderte später. Du bist bei mir. Das fängt hier an. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und wie geht die Geschichte weiter? Hagar nennt den Brunnen, die Quelle, an der sie da sitzt, Beer Lachai Roi. Ich hoffe, ich habe das jetzt, ohne Hebräisch je gelernt zu haben, einigermaßen richtig ausgesprochen. Das bedeutet der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Also sie verortet das sogar als Erinnerung und sagt, diese Quelle heißt ab jetzt der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Wir kommen gleich noch zu dem Brunnen. Und dann kehrt sie tatsächlich zurück und sie lebt wieder bei Abraham und bei Sarah und sie bringt dieses Kind auf die Welt, Ismael. Und 15 Jahre später wird Sarah tatsächlich schwanger mit dem Kind, was Gott Abraham und Sarah versprochen hat. Und Sarah bringt Isaak zur Welt. Und Déjà-vu, jetzt passiert das Ganze nochmal. Sie schicken sie wieder in die Wüste. Denn es kann ja nicht zwei Erben geben. Also wird Hagar und Ismael werden wieder weggeschickt. Abraham ist diesmal ein bisschen netter und gibt ihr Brot und Wasser mit. Aber sie landen wieder in der Wüste und sie sind wieder kurz vorm Verdursten. Und Gott rettet sie ein zweites Mal und spricht mit ihr. Und er weist sich als der Gott, der mich sieht. Der Gott, der dich sieht, ist kein One-Hit-Wonder. Es ist nicht einmal und dann nie wieder. Sondern der Gott, der dich sieht, er sieht dich, um zu bleiben. Um dein ganzes Leben mit dir durchzugehen, durch dick und dünn. Und wenn wir noch ein bisschen weiter vorspulen, 75 Jahre später stirbt Abraham und da heißt es, dass Isaak und Ismael ihn gemeinsam begraben. Also die sind nicht Spinnefeind. Und Isaak wohnt danach beim Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Also der Brunnen, den 90 Jahre vorher Hagar getauft hat, wegen ihrer Erfahrung mit Gott, der heißt immer noch so. Also dieser Gedanke, dass Gott ein Gott ist, der dich sieht, der zieht in dieser Familie Kreise und er legt Grund und er taucht danach immer wieder in der Bibel auf, in ganz vielen verschiedenen Texten, ganz viele verschiedene Autoren. Gott sieht alle Menschen, heißt es im Psalm 33, Vers 13. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Und nochmal, das ist nicht so mit einem Fernrohr und wir zählen mal, wie viele es denn sind, sondern es ist auf Augenhöhe, Begegnung, wirklich, in unserer Wirklichkeit. Oder in 1. Samuel 16, Vers 7, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gott sieht wirklich, wie es in uns drin aussieht. Oder im Psalm 138, der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt die Stolzen nur von Ferne. Also Gott kommt nahe denen, die niedrig sind, die unterdrückt sind, die sich schwach fühlen, die sich schwach wissen. Und nirgendwo sonst erleben Menschen diesen Gott, der sie sieht, so eindrücklich wie bei Jesus. Jesus sieht, und ich habe hier nur eine kurze Auswahl getroffen, Matthäus, den Zöllner, den keiner der Frommen sonst mit der Kneifzange angefasst hätte, weil er mit der Besatzungsmacht kooperiert hat. Jesus sieht eine blutflüssige Frau, die seit vielen, vielen Jahren chronisch krank war, wo alle gesagt haben, Gott muss die irgendwie verflucht haben, sonst wäre die nicht so krank. Gott sieht den reichen Jüngling, der unbedingt Gutes tun wollte und der aber von seinem Reichtum und von seiner Versessenheit auf Besitz nicht lassen konnte. Gott sieht eine Witwe, die um ihren Sohn trauert, der einzige Sohn, den sie hatte, auf dem Beerdigungszug. Und Jesus schaut ihr in die Augen und er sieht sie an. Gott sieht eine verkrüppelte Frau in Jesus und er macht sie wieder gesund. Jesus sieht den suchenden Petrus, der nicht weiß, wohin mit seinem Leben und seiner Kraft und seiner Sehnsucht. Er sieht den aufrichtigen Nathanael, der von der Zukunft Israels träumt. Jesus sieht den Gelähmten am Teich Bethesda, der seit Jahren zur Seite geschubst wird, wenn es darum geht, Heilung zu bekommen. Jesus sieht einen Blindgeborenen, wo alle anderen nur überlegen, wessen Schuld ist das jetzt, dass der blind ist? Hat er gesündigt oder seine Eltern? Jesus sieht die trauernde Maria, als Lazarus gestorben ist, ihr Bruder. Und überall da heißt es, Jesus sieht. Jesus sieht Matthäus, Jesus sieht Petrus, Jesus sieht Nathanael, Jesus sieht dich. Sie alle erfahren in Jesus das, was Hagar vor ihnen auch schon erfahren hat. Gott ist ein Gott, der mich sieht, wirklich in meiner Wirklichkeit, auf Augenhöhe, in einem menschlichen Gesicht, in Christus. Also in Jesus geht Gott mit uns allen, mit allen Menschen, auch mit dir, auch mit mir, auf Augenhöhe, wer du auch bist. In Jesus geht Gott mit uns allen auf Augenhöhe. Und er ist ein Sehendmacher. Gott ist ein Sehendmacher, wie das Steve Volke, der Leiter von Compassion Deutschland, Freund von mir in seinem Buch genannt hat. Gott macht die Menschen, die er sieht, zu Menschen, die andere sehen. die andere Menschen wirklich sehen, in ihrer Wirklichkeit, die mit anderen Menschen auf Augenhöhe gehen, mit denen normalerweise vielleicht niemand auf Augenhöhe gehen würde, die Ängstlichen, die Armen, die Bedürftigen, die Geplagten, die Beschädigten, die Geängstigten, die Schuldigen, die Verachteten, die dir das Leben nicht auf die Reihe kriegen, die, wo alle anderen sagen, die sind es nicht wert, mit denen geht Gott in Jesus auf Augenhöhe. Und für die schenkt Gott uns, mit denen er auf Augenhöhe gegangen ist, auch, dass wir mit ihnen auf Augenhöhe gehen. Also du bist ein Gott, der dich sieht. Das ist ein Geschenk für dich. Und es macht dich sehend für andere, damit du dieses Geschenk weitergeben kannst, dass du zu einem Jesus-Nachfolger, zu einer Jesus-Nachfolgerin werden kannst, die andere so ansieht, wie sie wirklich sind. In ihrer Wirklichkeit auf Augenhöhe. Und die das weitergeben. Unser Gott ist ein Gott, der uns sieht. Denn das, was Hagar erfahren hat, das gilt für alle. Und wenn wir als Gemeinde Jesu aufhören, Menschen so zu sehen, wie sie wirklich sind und in ihrer Wirklichkeit noch auf Augenhöhe, dann hören wir auf, Gemeinde Jesu zu sein. Das ist Gott, glaube ich, sehr wichtig. Wir können nicht zu einem Gott gehören, der uns sieht und dann die Augen vor den anderen verschließen. Das eine schließt das andere aus. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist auch eine Perspektive für die Zukunft. Das ist ein Versprechen, was noch nicht so 100% eingelöst worden ist von Gott, so wie bei Abraham und dem Nachwuchs. Das ist so unterwegs, aber es ist noch nicht ganz da. Der Apostel Paulus beschreibt das mal in einem seiner Briefe, im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. Dann aber, also in der Ewigkeit, im Himmel, wenn wir bei Gott am Ziel sind, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Gott sieht dich wirklich, schon jetzt, aber dann, eines Tages, wirst du ihn genauso wirklich sehen, wie er ist. Gott sieht dich jetzt in deiner Wirklichkeit deines Lebens, im Schönen und im Schwierigen und im Schlechten, aber dann, eines Tages, wirst du Gott in seiner Herrlichkeit sehen und begreifen. Gott geht mit dir auf Augenhöhe schon jetzt. Und manchmal empfinden wir das in so Momenten, wie Hagar das empfunden hat. Wo du merkst, boah, Gott ist mir jetzt ganz nah und ganz freundlich und sein Gesicht ist unsichtbar mir gegenüber. Aber nicht jeden Tag, oder? Also bei mir nicht. Aber dann, eines Tages, wirst du ihn so persönlich kennen, wie er dich jetzt schon kennt. Und das wird ein Aufwachen sein und ein Ankommen, ein, da bist du ja. Du bist es ja. Endlich. Das ist die christliche Zukunftshoffnung, dass der Gott, der uns sieht, dass wir ihn eines Tages wirklich ganz sehen können, in derselben Fülle, in derselben Breite, in derselben Tiefe, wie er das jetzt schon mit uns kann. Und am Ende der Zeit heißt es, in Offenbarung 21, am Ende der Zeit wird Gott bei ihnen wohnen, bei uns Menschen wohnen. Sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Er wird ihr Gott sein und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Hast du schon mal einmal einem Kind die Tränen abgewischt? Kannst du das aus der Distanz, von 3 Meter weg? Kannst du das, ohne hinzuschauen? Kannst du das von oben runter? Nein, das können wir nicht. Wenn du einem Kind die Tränen abwischst, dann hockst du dich hin auf Augenhöhe mit dem Kind und dann schaust du ihm ins Gesicht und dann lächelst du und dann sagst du, hey, ich bin bei dir, alles wird gut. Und dann trocknest du die Tränen, zugewandt, aufmerksam, liebevoll, behutsam und so ist Gott. So wird er dann sein und so ist er schon jetzt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und was immer du 2023 an Großartigem erleben wirst oder vielleicht auch an Schwierigen, wo du durch musst, ich wünsche dir das und mir auch, dass wir diese Erfahrung von Hagar mit uns nehmen und sie selber auch immer wieder erleben und ergreifen und festhalten und uns davon erzählen. Gott sieht dich wirklich. Gott sieht dich in deiner Wirklichkeit. Gott sieht dich auf Augenhöhe, denn du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich lade dich ein, mit mir zusammen zu beten und das Gott nochmal zurückzuspielen, den Ball, und dafür Danke zu sagen. Wir bleiben dazu sitzen. Gott, danke, dass du treu bist. Danke, dass du zu uns kommst. Du bist zu Hagar gekommen in die Wüste, an diesen Brunnen. Du bist zu uns gekommen in Jesus, in diese Welt. Und du tauchst auch heute, 2023, immer wieder auf in unserem Leben. Oft kriegen wir es gar nicht richtig mit, manchmal schon. Herr, wir bitten dich, dass du unser Vertrauen stärkst, dass du unsere Wahrnehmung davon stärkst und dass uns diese Gewissheit stärker und groß und schön machst. Du bist ein Gott, der uns sieht. Danke dafür. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.